Wir wollen uns nun abschließend noch etwas mit dem Koran beschäftigen, dem heiligen Buch der Moslems. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Das ist etwa einen Monat her. Da arbeitete vor unserem Haus in Wiesbaden ein türkischer Gastarbeiter und wir beobachteten aus dem Fenster, dass er zwischendurch immer einmal betete. Und ich hatte dann Gelegenheit, mal zu ihm rüber zu gehen. Und ich redete ihm mit dem arabischen Gruß an, Assalamu alaik. Und er war hoch erfreut und erwiderte auch auf Arabisch, alaik Assalam. Es war ein türkischer Moslem, der recht viel Arabisch konnte, weil er den Koran teilweise auswendig konnte. Und er hielt mich sofort für einen Moslem, weil ich ihn auf Arabisch begrüßte und sagte, ich kann jetzt nicht, ich bin bei der Arbeit, aber ich komme gleich mal bei dir vorbei. Und er winkte dann seinen deutschen Arbeitskollegen zu und sagte, das ist ein Moslem, ich muss da gleich hin nach der Arbeit. Und er kam tatsächlich an und wir saßen dann eine Weile zusammen. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich ihm klar machen konnte, dass ich also kein Moslem bin, sondern Christ bin. Und da wurde er regelrecht traurig und sagte, ach du armer Tropf, du kommst in die Hölle. Es hilft dir alles nichts. Du musst an Mohammed glauben, du musst an den Koran glauben. Und ich versuchte dann ihm zu antworten und holte die arabische Bibel und habe ihm einiges daraus vorgelesen. Er nahm die Bibel in die Hand und war etwas verwirrt, weil sie nun auch arabisch war. Sagte, ja, das ist gefälscht. Im Koran, da steht das Wahre drin. Du musst den Koran lesen, dann hast du das wahre Heil. Sie merken, welche Bedeutung der Koran für einen frommen Moslem hat. Und zwar hat der Koran für den Moslem die Bedeutung, die für uns Jesus Christus hat. Wir können das auf eine einfache Formel bringen. Für uns Christen wurde Gottes Wort, Gottes ewiges Wort wurde Mensch in Jesus Christus. Und der Moslem glaubt, dass Gottes Wort, Gottes ewiges, ungeschaffenes Wort Buch wurde im Koran. Und genauso verehrt der Moslem den Koran als ungeschaffenes Wort Gottes. So wie wir Jesus Christus verehren als den, der vor aller Zeit war, so verehrt der Moslem den Koran als Gottes ungeschaffenes Wort. Und wenn der Moslem den Koran in die Hand nimmt, dann nimmt er nicht ein Buch in die Hand, was irgendwo und irgendwann mal gedruckt worden ist, sondern dann nimmt er Gottes Wort in die Hand und entsprechend behandelt er es. Der legt das nicht irgendwie so hin, sondern es ist ja Gottes Wort, das küsst man und das legt man ganz vorsichtig hin. Das hat einen Ehrenplatz im Haus, das tut man in eine schöne Hülle aus besonderem Leder. Es ist ja Gottes Wort. Es ist gar nicht das Entscheidende, dass man versteht, was da drin steht. Sondern entscheidend ist, wenn man es liest oder für die meisten, wenn man es hört, dann hört man Gottes Wort. Dann haben ja die arabischen Moslems hier einen Vorteil, weil die Sprache, in der der Koran geschrieben ist, das Arabische eben ihre Sprache ist. Für die nicht-arabischen Moslems ist das etwas schwerer. Denn der Islam schreibt vor, dass jeder Moslem in arabischer Sprache beten muss. Der türkische Moslem muss also arabisch beten. Das ist so, wie es früher in der katholischen Kirche war, dass man lateinisch beten musste und im Grunde nicht viel verstand, bis auf einige Formel. Und so ist es bei den nicht-arabischen Moslems so, dass sie normalerweise einige Gebetsformeln aus dem arabischen Koran kennen und diese Formeln im Gebet verwenden. Aber wie es so ist, wenn man eine Sache nicht richtig versteht, dann bekommt sie sehr leicht eine magische Bedeutung. Und so haben die wenigen Gebetsformeln, die der nicht-arabische Moslem normalerweise kennt, für ihn weitgehend eine magische Bedeutung. Er sieht, sagen wir mal, die arabischen Schriftzeichen, weiß, das ist Gottes Wort aus dem Koran, und das hängt er sich als Schutzzauber irgendwo hin. Gottes Wort muss mich beschützen vor Krankheiten und so weiter. Worte aus dem Koran werden dann als Amulette verwendet. Nun, so etwas hat es in Europa auch gegeben und gibt es bis heute. Sie wissen vielleicht, dass diese Zauberformel Hokus Pokus, weiß nicht, ob die in der Schweiz bekannt ist, aus dem Lateinischen entstanden ist, und zwar hoc est corpus meus, das sind die Einsetzungsworte des Abendmahls. Dies ist mein Leib. Das heißt Hokus Pokus. Nicht, eine Formel aus dem Gottesdienst, nicht verstanden, wurde zu einer Zauberformel. Und ähnlich ist das mit den koranischen Worten, die weitgehend eben zu Zauberformeln, zu magischen Schutzformeln für die Moslems geworden sind. Nach islamischem Recht darf der Koran, der arabische Koran, eigentlich nicht übersetzt werden. Nun, man ist da einige Konzessionen eingegangen. In der letzten Zeit, weil man merkte, die meisten Moslems in der Welt verstehen ja den arabischen Koran nicht. Man hat also erlaubt, dass neben dem arabischen Text eine Übersetzung in der jeweiligen Landessprache gemacht werden darf. Aber diese Übersetzung sollte von Moslems gemacht worden sein. Es gibt ja sehr viele Koranübersetzungen, die verschiedenen Sprachen. Ich habe die hier von Henning da, ich glaube, sie liegt auch dort hinten aus. Das ist von einem Orientalisten gemacht und wird von den Moslems nicht als echte Übersetzung anerkannt. Und da ist schon ein wenig Wahrheit dabei. Denn es ist so, dass der Koran letztlich nur im Arabischen wirklich wirkt. In der Übersetzung wirkt er unwahrscheinlich blass. Der Koran ist nämlich im Grunde eine Dichtung von sehr großer Schönheit, und die arabischen Moslems berauscht an diesem arabischen Koran eben die dichterische Schönheit. Auch der arabische Moslem versteht weitgehend nicht, was da drin steht, weil es das klassische Hocharabisch ist und nicht die Volksumgangssprache. Aber was ihn fasziniert, ist die Schönheit dieser Sprache, und die geht durch die Übersetzung völlig verloren. Wenn man etwa den deutschen Koran liest, dann wirkt das so wie ein strohendes Gesetzbuch. Aber für den arabischen Moslem und für den nicht-arabischen Moslem, der etwas Arabisch kann, wirkt die Dichtung. Der nicht-arabische Moslem kennt, sagte ich, im Wesentlichen nur einige Gebetsformeln, denn der Moslem muss die Worte des Koran im Gebet, im rituellen Gebet, welches er fünfmal am Tag vollziehen muss, verwenden. Normalerweise gebraucht man dafür die erste Sure, die sogenannte eröffnende Sure des Koran, und die 112. Sure. Die 112. möchte ich mal vorlesen in deutscher Übersetzung. Sprich, er ist der eine Gott, der ewige Gott, er zeugt nicht und wird nicht gezeugt, und keiner ist ihm gleich. Diese Sure können Sie in sehr vielen Moscheekuppeln auf Arabisch geschrieben finden. Sie enthält nämlich das Bekenntnis zu dem ewigen und einen Gott. Ich werde morgen noch darauf zurückkommen, das ist ja eines der Grundbekenntnisse des Islam. Es gibt keinen Gott außer Gott. Und dieses Bekenntnis ist in der 112. Sure enthalten. Sie hat aber auch eine starke antichristliche Spitze, wenn es hier heißt, er zeugt nicht und wird nicht gezeugt. Das ist eine Abwehr eines missverstandenen Glaubens an die Gottessohnschaft Jesu Christi. Das müssen wir bedenken, wenn der Moslem diese 112. Sure in seinem Gebet verwendet er antichristliche Formel, nicht? Er zeugt nicht und wird nicht gezeugt. Gott kann keinen Sohn haben, heißt das. Die andere Sure, die weitgehend verwandt wird, ist die erste Sure. Lob sei Allah, dem Weltenherrn, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem König am Tage des Gerichtes. Dir dienen wir und zu dir rufen um Hilfe wir. Leite uns den rechten Pfad, den Pfad derer, denen du gnädig bist, nicht derer, denen du zürnst und nicht der Irrenden. Nachdem ich erstens etwas über die Bedeutung des Koran für den Moslem gesagt habe, möchte ich zweitens etwas zum Inhalt sagen. Der Koran wird vom Moslem als Rede Gottes verstanden und der Form nach ist der gesamte Koran Rede Gottes. Hier spricht Allah durch Vermittlung des Engels Gabriel zu Mohammed. Also der Form nach ist alles Anrede Gottes an Mohammed. Und die Moslems glauben, dass diese Anrede an Mohammed in einem Zeitraum von 21 Jahren oder 22 Jahren vom Jahre 610 bis zum Jahre 632 Mohammed geoffenbart worden ist. Wenn wir uns das durchlesen, was Gott da Mohammed sagt, so finden wir Aussagen über Gott, über die Barmherzigkeit Gottes, über Gott, den Schöpfer. Wir finden auch manche Sätze, die Bezug nehmen auf biblische Inhalte, auf biblische Geschichten. Es wird Bezug genommen auf Abraham, auf Mose, auf Noah, auf Jesus und andere, wie der Moslem meint, Propheten. Aber es fehlt etwa der Bezug auf die großen Propheten des Alten Bundes, auf Jesaja, auf Hesekiel. Es fehlt auch völlig der Bezug etwa auf Paulus. Und das sind ja doch Dinge, die große Teile unserer Bibel ausmachen. Ich werde gleich noch etwas sagen, wie diese biblischen Stoffe hineingekommen sind. Die Frage ist für uns als Leute, die wir den Moslems Jesus Christus bezeugen wollen, können wir anknüpfen an diese biblischen Stoffe, die wir im Koran finden, an den Schöpfungsglauben, an den Glauben an die Allmacht Gottes, an das Bekenntnis zur Barmherzigkeit Gottes. Ich möchte es so sagen, wir müssen wissen, ungefähr wissen, was im Koran drin steht. Wir sollten aber nie sagen, das steht ja schon im Koran drin. Denn damit bestätigen wir die Richtigkeit des Koran. Damit geben wir dem Koran Recht. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten aber wissen, mit welchen Worten der Moslem Gott anredet und sollten wissen, wie er sich zu Gott bekennt. Wir müssen also wissen, dass er in der 112. Sure mit dieser antichristlichen Formel Gott hat keinen Sohn, Gott anredet. Oder in der ersten Sure heißt es am Schluss, leite uns den rechten Pfad, den Pfad derer, denen du gnädig bist, nicht derer, denen du zürnst und nicht der Irrenden. Dieses Wort irrend etwa ist im Arabischen das gleiche Wort, welches Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn verwendet. Und ich habe bewusst das Gleichnis vom verlorenen Sohn sehr oft den Moslems erzählt, weil ich weiß, hier kommt das gleiche Wort Dal drin vor, was sie jeden Tag beten. Führe uns nicht auf dem Weg der Verlorenen. Und nun sagt ja das Gleichnis genau das Gegenteil. Gott geht in seiner Liebe dem Verlorenen nach. Wir merken hier den Unterschied des Evangeliums zu dem, was hier im Koran steht, im Blick auf das Wort irrend. Wir können also sagen, wir knüpfen an die Worte des Koran, aber nicht, indem wir den Koran zitieren. Davor möchte ich sehr warnen. Nehmen wir vielleicht noch ein anderes Beispiel. Um den Unterschied deutlich zu machen, wie einzelne Worte im Koran völlig anders verstanden sind als im Evangelium, nehmen wir das Wort Barmherzigkeit. Der Moslem spricht sehr viel von der Barmherzigkeit Gottes und jede Sure beginnt mit diesem Vorwort im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Al-Erbarmers. Aber er versteht unter Barmherzigkeit etwas völlig anderes, als wir verstehen. Barmherzigkeit ist eine Großzügigkeit Gottes, denn Gott ist ja groß. Und weil er groß ist, kann er über die Sünden der Menschen so großzügig hinwegsehen. Es ist nicht eine teure Barmherzigkeit, die gedeckt ist durch das Opfer Jesu Christi, sondern es ist eine sehr billige Barmherzigkeit. Wenn wir also mit dem Moslem über die Barmherzigkeit Gottes, die uns im Kreuz Jesu Christi offenbar geworden ist, sprechen, müssen wir wissen, dass er auch die Barmherzigkeit Gottes kennt, aber in einer ganz anderen Weise. Wir können sagen, dass im Koran ein bisschen Gesetz auf dem Alten Bund mit einem bisschen Evangelium vermischt worden ist. Während in der Bibel das Gesetz so tief geht, dass es den Menschen richtet, verurteilt vor Gott, und das Evangelium, die Gnade, so tief geht, dass es den Menschen wirklich freispricht. Und das kennt der Koran nicht. Nur noch ein paar Sätze zur Entstehung des Koran. Ich sagte schon, dass er in den Jahren 610 bis 632, ja, angeblich muss man sagen, Mohammed geoffenbart worden ist durch Vermittlung des Engels Gabriel. Man kann durchaus zugestehen, dass Mohammed in den ersten Jahren echte religiöse Erlebnisse gehabt hat. Mohammed ist wahrscheinlich ein sensibler Mann gewesen. Es beschäftigte ihn sehr, dass sein arabisches Volk in Mekka weitgehend noch die heidnischen Götzen anbetete, während alle Völker um Arabien herum, Juden, Christen, an den einen Gott glaubten, und er hat darunter gelitten. Man kann durchaus davon ausgehen, dass Mohammed, bevor er sich zum Propheten berufen fühlte, schon in irgendeiner Weise an den einen Gott glaubte. Das gab es ja auch schon zur Zeit des Judentums, dass nachdenkende Leute von diesem Ein-Gott-Glauben erfasst waren. Wir denken etwa an den Nubier, der in Apostelgeschichte 8 erwähnt wird, der Minister aus Äthiopien, der auch ein Gottsucher war, der in irgendeiner Weise schon an den einen Gott glaubte, aber dann eben von Philippus zum wahren Glauben geführt worden ist. Und so kann man durchaus annehmen, dass Mohammed solch ein Gottsucher war, und er fühlte sich dann in einem visionären Erlebnis, oder man müsste besser sagen, einem Erlebnis, wo er Stimmen gehört hat, zum Propheten berufen. Und es ist unverkennbar, dass der Inhalt dieser Offenbarungen, die er gehört hat, geprägt ist von dem, was er vorher und von anderen Leuten über diesen Gott gehört hat. Man kann dem Koran entnehmen, dass Mohammed die biblischen Geschichten in sehr verzerrter Form gehört hat. Es gibt ja sowohl zum Alten Testament als auch zum Neuen Testament sogenannte Apokryphen, biblische Stoffe, die eben nicht in die Bibel aufgenommen worden sind, weil sie sich von der Wahrheit entfernten. Wir denken an die vielen sogenannten Evangelien, die es in den ersten Jahrhunderten gab und die sehr wunderliche Geschichten von Jesus erzählten, etwa, dass Jesus als kleines Kind mit seinen Spielkameraden Vögel geformt hat aus Lehm und das in die Hände geklatscht hat und dann flogen die in die Luft. So Wundergeschichten, die nicht in der Bibel vorkommen, aber die in außerbiblischen Evangelien in Umlauf waren. Und solche Dinge hat Mohammed gehört und wir finden sie im Koran dann wieder. Wie gesagt, wir können davon ausgehen, dass er am Anfang durchaus echte religiöse Erlebnisse gehabt hat. Ich werde morgen noch darauf eingehen, wie diese Erlebnisse zu deuten sind. Aber im Laufe seiner Entwicklung ist er immer mehr von diesen echten religiösen Erlebnissen abgewichen und hat dann doch recht kräftig manipuliert. Die späteren Suren des Koran sind weitgehend gesetzliche Bestimmungen und es ist kaum anzunehmen, dass er da wirklich etwas gehört hat, als er diese gesetzlichen Bestimmungen seinen Anhängern weitergab. So viel zur Entstehung des Koran. Wichtig ist hier zu bemerken, dass die Bibel ja eine Entstehungsgeschichte von über einem Jahrtausend hat. Unzählige Personen kommen in der Bibel vor, sind von Gott benutzt worden, um die Bibel niederzuschreiben. Im Islam ist es nur einer, Mohammed. Und er hat diese Offenbarung an seine Freunde weitergegeben, er selbst konnte nicht schreiben. Die haben sie aufgeschrieben auf Pergamentstücken, auf Lederstücken, auf Tonscherben. Als Mohammed starb, gab es eine Fülle von Koransprüchen, die weiter überliefert wurden. Und erst der dritte Kalif, Othman, hat eine Sammlung der Koransprüche durchgeführt und hat alles, was sich widersprach, ausgemerzt, vernichtet. So haben wir im Koran eine relativ einheitliche Sammlung vor uns, obwohl es Widersprüche noch genügend gibt. Aber im Unterschied zu den vier Evangelien, die ja als solche in die Bibel aufgenommen worden sind, gibt es also nur diesen einen Koran und es gibt keine Möglichkeit, verschiedene Berichte zu vergleichen, wie wir das in den Evangelien tun können. Und damit komme ich zu einer sehr wesentlichen Frage, viertens, die uns im Gespräch mit Moslems sehr oft begegnet. Sie fragen uns, warum gibt es bei euch eigentlich vier Evangelien? Bei uns im Koran steht, dass Jesus ein Evangelium geoffenbart worden ist von Gott, das Heilige Buch der Christen, das hat er weitergegeben, aber jetzt habt ihr plötzlich in eurer Bibel vier drin stehen. Wie kommt es dazu? Die habt ihr Christen gefälscht. Ursprünglich war das nur ein Evangelium, aber ihr habt vier draus gemacht. Wir haben nur den einen Koran als Moslems und das ist der Beweis dafür, dass er nicht gefälscht worden ist. Der Moslem anerkennt also das Neue Testament nur in sehr bedingter Form. Er anerkennt gewissermaßen, dass die Urform des Evangeliums, von der er behauptet, dass sie nicht mehr da ist, dass sie von den Christen nachträglich gefälscht worden sei und dass alle Dinge, die im Neuen Testament stehen und die dem Koran widersprechen, dass die nachträglich von den Christen ins Neue Testament hineingebracht worden sind. Wenn wir also einem Moslem ein Neues Testament geben, wird er sehr zwiespältig dazu stehen. Er wird sagen, ja, auf der einen Seite steht im Koran, dass das Evangelium Jesus geoffenbart worden ist. Aber es ist ja nicht das echte Evangelium, es ist ein verfälschtes, von den Christen verfälschtes Evangelium. Deswegen hat es gar keinen Zweck, es zu lesen. Das müssen wir bedenken, wenn wir einem Moslem ein Evangelium oder das Neue Testament geben. Was antworten wir darauf, wenn der Moslem mit diesem Vorwurf kommt? Ich habe normalerweise Folgendes gesagt. Wenn ein Verkehrsunfall passiert ist, dann kann man den gleichen Unfall aus verschiedenen Richtungen sehen, aus verschiedenen Perspektiven. Und wenn dann die Zeugen verhört werden, die den Unfall gesehen haben, werden die Einzelnen etwas Verschiedenes sagen, weil sie die gleiche Begebenheit aus einer anderen Blickrichtung gesehen haben. Aber die verschiedenen Zeugnisse des Geschehens ergeben das volle Bild des Geschehens. Und genauso ist das mit den vier Evangelien. Alle Evangelien bezeugen Jesus Christus. Er ist der Inhalt der Evangelien. Es ist nicht so, dass diese vier Evangelien oder das eine Evangelium auf Jesus Christus herabgekommen ist, wie der Moslem das vom Koran, vom Mohammed annimmt, sondern Jesus Christus, er ist das Wort Gottes, welches aus dem Himmel zu uns gekommen ist. Ihn verehren wir als das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Und die vier Evangelien sind das Zeugnis von Jesus Christus, von seinem Leben, von seinen Taten, von seinem Reden. Und diese vier Evangelisten haben aus verschiedener Perspektive das bezeugt, aber diese vier Zeugnisse stimmen überein. Und gerade, dass es vier Evangelien gibt, vier Zeugnisse, ist der Beweis dafür, dass sie eben nicht lügen. Wenn man nur ein Zeugnis hätte, könnte man sagen, du hast das selbst erfunden, du hast das gefälscht. Aber wir haben vier Zeugnisse über Jesus Christus und sie stimmen zusammen. So etwa kann man diesem Einwand begegnen, warum habt ihr vier Evangelien, und kann gleichzeitig eben ein Zeugnis von Jesus Christus ablegen, dass er der ist, der von Gott aus dem Himmel gekommen ist, das fleischgewordene Wort Gottes. Schließlich noch fünftens sollen wir in unseren Gesprächen mit Moslems den Koran kritisieren. Es steht sehr viel im Koran drin, was uns Anlass gäbe, ihn kritisch zu beurteilen. Wenn wir etwa an die Paradiesesvorstellung des Koran denken, wo das Paradies so als eine Art Schlaraffenland geschildert wird. Es gibt auch andere Ansatzpunkte für die Kritik. Mohammed hat etwa mehrmals die Gebetsrichtung geändert und das schlägt sich auch nieder in Koranversen. Erst hat er aufgrund von Offenbarungen gesagt, man soll nach Jerusalem beten. Dann, als er in Medina in Streit geriet mit den Juden, hat er gesagt, man kann in jede Richtung beten. Und als er dann die Mekkaner für sich gewinnen wollte, hat er gesagt, jetzt beten wir in Richtung Mekka, die Kaaba zu. Das lässt sich so am Koran ablesen und man merkt, da stecken sehr taktische Dinge dahinter. Das gäbe also Anlass genug zur Kritik. Aber ich meine, das hilft wenig weiter. Da gerät man in ein Streitgespräch. Denn der Moslem wird in gleicher Weise Worte auf dem Evangelium nehmen und sagen, hier, da ist ganz offensichtlich, dass Jesus sich widersprochen hat, wenn er einmal gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ich bin gekommen, um Streit zu bringen, um den Vater gegen den Sohn aufzuwiegeln, ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und wenn er auf der anderen Seite dann sagt, ich bin gekommen, um den Frieden zu bringen, wie stimmt das zusammen? Also wenn wir uns auf solche Streitereien einlassen, dann geraten wir in eine Sackgasse. Es ist besser, den Koran wohl einigermaßen zu kennen, aber nicht auf ihn Bezug zu nehmen, sondern das Evangelium, wie wir es aus der Bibel kennen, ihm zu bezeugen und weiterzusagen. Ich möchte nun zum Schluss eine Stelle aus dem Koran mit Ihnen kurz durchsprechen. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Ich habe leider nicht genug Exemplare da, es sind etwa nur 40. Wir müssten also zu zweit immer reinschauen. Wir haben hier vor uns eine Übersetzung von Rudi Paret. Es ist eine moderne deutsche Koranübersetzung. Und der Übersetzer hat das, was hier in Klammern steht, als erklärende Zusätze zum Text gegeben. Das Arabisch des Koran ist sehr, sehr schwer verständlich und bei vielen Worten weiß man auch nicht, was sie eigentlich recht bedeuten. Und es gibt bei den muslimischen Auslegern eine Fülle von verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten. Wir haben hier vor uns die Sure Nummer 4, die die Überschrift die Weiber oder die Frauen hat. Es gibt ja insgesamt 114 Suren. Die sind eingeteilt worden bei der Redaktion des Koran unter Othman, den dritten Kalifen. Und jede Sure ist dann wieder in Verse eingeteilt, sogenannte Ayat. Ayah, das heißt so viel wie Zeichen. Und der Moslem versteht unter jedem Koranvers ein Wunderzeichen, ein Beweis für die Allmacht und Gegenwart Gottes und auch ein Beweis dafür, dass Mohammed zum Propheten Gottes bestellt worden ist. Der Moslem bezeichnet die Suren normalerweise nicht mit der Zahl, er würde also nicht von der vierten Sure reden, sondern sie bei dem Namen, die Weiber, nennen. Ich habe hier einen Ausschnitt ausgewählt, der über Jesus Christus spricht. Und wir können an diesem Abschnitt ablesen, ein wenig ablesen, wie der Moslem über Jesus Christus denkt. Ich lese den Text jetzt mal vor mit weiteren Erläuterungen. Die Leute der Schrift verlangen von dir. Wir müssen uns immer vorstellen, also fiktiv jedenfalls, redet Gott hier Mohammed an, von dir, das ist also Mohammed, und die Leute der Schrift, das sind die, denen vorher schriftliches Wort Gottes geoffenbart worden ist, also Juden und Christen, sie verlangen von ihr, dass du ihnen zur Bestätigung deiner Botschaft, also des Korans, eine Schrift vom Himmel herabkommen lässt. Weil Mohammed behauptete, der Koran, den ich empfange, der liegt im Himmel und der wird mir Satz für Satz von dem Engel Gabriel eingegeben. Und wahrscheinlich haben ihm die Juden in Medina gesagt, nun lass doch mal das Buch vom Himmel herunterkommen. Das ist hier gemeint, sie verlangen eine Schrift vom Himmel. Von Mose haben sie seinerzeit noch mehr als dies verlangt mit den Worten, lass uns Gott klar und deutlich sehen. Das ist ein Satz, der so im Alten Testament nicht vorkommt. Allerdings wird hier angespielt auf das Verlangen der Juden, von Jesus Zeichen zu sehen. Die Juden wollen etwas sehen, aber in dieser Formulierung kommt der Satz nicht in der Bibel vor. Da kam zur Strafe für ihre Frevelhaftigkeit der Donnerschlag über sie. Das ist eine Anspielung an die Offenbarung Gottes am Berg Sinai, die von Donner, Blitz begleitet war. Hierauf nahmen sie sich das Kalb zum Gegenstand ihrer Anbetung, eine Anspielung an das goldene Kalb, Aber wir merken, wie das hier so ein bisschen durcheinander geht. Es ist gar nicht die biblische Reihenfolge des Geschehens. Sie nahmen sich ein Kalb zur Anbetung, nachdem sie die klaren Beweise erhalten hatten. In der Bibel steht, dass sie das Kalb anbeteten, weil Mose so lange wegblieb, bevor sie die Tafeln des Gesetzes erhalten hatten. Aber wir, das heißt Gott, rechneten es ihnen nicht an. Gott ist großzügig. In der Bibel steht es anders, nicht, dass Gott sie dafür bestraft hat. Und wir gaben Mose gegen Pharao offenkundige Vollmacht. Jetzt geht es wieder zurück nach Ägypten, auch entgegengesetzte Reihenfolge. Und wir hoben den Berg Sinai über ihnen empor. Jetzt geht es wieder zurück in die Wüste. Das steht nicht in der Bibel drin, dass der Berg Sinai emporgehoben worden ist, sondern Mose ist auf ihn hinaufgestiegen, indem wir sie auf die Gebote verpflichteten. Und wir sagten zu ihnen, tretet zum Tor der Stadt ein, indem ihr euch niederwerft. Hier taucht plötzlich also ein Tor auf, was es in der Wüste ja nicht gab. Und wir sagten zu ihnen, übertretet nicht unser Gebot hinsichtlich des Sabbats. Da wird also willkürlich ein Gebot aus den 10 Geboten herausgegriffen. Und wir nahmen von ihnen eine feste Verpflichtung entgegen. Und weil sie ihre Verpflichtung brachen und nicht an die Zeichen Gottes glaubten und unberechtigterweise die Propheten töteten, die Propheten kommen ja wesentlich später, und sagten, unser Herz ist unbeschnitten. Das haben nicht die Israeliten selbst gesagt, sondern die Propheten haben ihnen das gesagt, euer Herz ist unbeschnitten. Aber nein, Gott hat es ihnen zur Strafe für ihren Unglauben versiegelt, weshalb sie nur wenig glauben. Und weil sie ungläubig waren, die Juden, und gegen Maria eine gewaltige Verleumdung vorbrachten, wahrscheinlich, dass sie ein uneheliches Kind geboren hat, und weil sie, die Juden, sagten, wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Gottes, getötet. Jetzt kommt gewissermaßen ein Einschub, aber sie haben ihn in Wirklichkeit nicht getötet. Wir merken hier, dass die Leugnung der Kreuzigung Jesu von Mohammed ausgesprochen wird in Auseinandersetzung mit den Juden. Die Juden haben ihm gesagt, also mein Lieber, was nimmst du den Jesus in deine Prophetenreihe auf? Den haben wir doch erledigt. Den haben wir gekreuzigt. Dessen Geschichte ist zu Ende. Und da sagt er, nein, der ist gar nicht getötet worden. Wahrscheinlich hat Mohammed das von christlichen Sektierern in Arabien gehört. Also die Lehre, dass Jesus nicht gekreuzigt worden sei, ist nicht erst von ihm erfunden worden, sondern christliche gnostische Sektierer haben das auch schon behauptet, dass er nur scheinbar gekreuzigt worden ist und Gott ihn vor der Kreuzigung entrückt hat. Sie haben ihn in Wirklichkeit nicht getötet und auch nicht gekreuzigt, vielmehr erschien ihnen ein anderer, normalerweise sagt man, es war Judas, ähnlich, sodass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. Das ist sehr wichtig für uns zu wissen, dass der Moslem die Kreuzigung Jesu ablehnt und damit das gesamte Sühneopfer Jesu Christi ablehnt. Dass überhaupt dieses Sühneopfer nötig ist, dass ein Mittler nötig ist, ist ihm völlig unbegreiflich. Und diejenigen, die über ihn uneins sind, sind im Zweifel über ihn. Sie haben kein Wissen über ihn, gehen vielmehr Vermutungen nach. Das richtet sich auf gegen die Christen und die verschiedenen Lehrmeinungen der Christen über Jesus. Und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet, wird noch einmal wiederholt. Nein, Gott hat ihn zu sich in den Himmel erhoben. Gott ist mächtig und weise. Ich überspringe jetzt etwas und da wir gleich abschließen müssen, komme ich noch zu dem Vers 171 und lese das Fettgedruckte. Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nicht Gottes Sohn, nur der Gesandte Gottes. Dieses Nicht-Gottes-Sohn ist hier erklärend hinzugefügt, aber das ist der Sinn dieser Worte. Der Moslem bezeichnet Jesus immer als Sohn der Maria, und damit darin steckt ein antichristlicher Satz: Er ist eben nicht der Sohn Gottes, nur der Gesandte und sein Wort. Hier taucht merkwürdigerweise eine Anspielung an Johannes 1 auf: Jesus, das Wort Gottes. Aber es ist ganz anders verstanden. Unter dem Wort, das er der Maria entboten hat, ist das schöpferische Wort Gottes gemeint, welches zu Maria gesagt hat: In dir werde der Jesus geschaffen. Die Moslems legen das also so aus, dass Jesus durch das Wort Gottes in Maria geschaffen ist. Und manche orientalischen Christen meinen, dass man von diesem Satz aus zu Johannes 1 übergehen könnte. Aber das ist mir sehr fraglich, ob man hier wirklich auf den Koran Bezug nehmen kann, anknüpfen kann und sagen kann: Hier steht es doch bei euch im Koran, Jesus ist Wort Gottes.